Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, wir stehen am Ende des Jahres 2025. Die Diplomatie hat die Kriege, die Konflikte, die Bedrohungen nicht wirklich in den Griff bekommen. Wir haben vor einem Jahr gesprochen und unter dem Jahr immer wieder. Nun wollen wir ausblicken auf das neue Jahr. Es ist ein symbolischer Wechsel, eine Datumsgrenze und doch ist es eine Zeit für Reflexion und Einordnung. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg, der jetzt im Modus Waffenstillstand ist in Gaza, viele andere Konflikte beschäftigen uns weiter. Wie blicken Sie auf das neue Jahr und die Frage, hat eigentlich die Diplomatie versagt?
Das Ende des Jahres 2025 hat nichts Gutes oder gar Besseres erreicht. Ausnahme, dass in Gaza nicht mehr aktiv gegenseitig geschossen wird, sondern immer wieder Angriffe beider Seiten festzustellen sind, aber dass die Menschen auf jeden Fall nicht mehr so wie noch in Mitte des Jahres oder im Herbst unmittelbar 24 Stunden das Leiden des Todes in ihrer Nähe haben. In der Frage der Ukraine wirklich katastrophale Situation des Krieges, des brutalen Angriffskrieges der russischen Seite, sich immer wieder verstärkt, immer wieder mehr auf die zivile Bevölkerung übergeht. Und das ist eine Realität, die ganz furchtbar ist. Also 26, noch immer ein Jahr bedroht durch zwei offenkundige, uns betreffende, uns bewusste Kriege. Denn wie viele Kriege es sonst noch auf dieser Welt gibt und wie viel Leid haben wir ja völlig ausgeklammert. Ich will in diesem Zusammenhang dann doch den Sudan nennen. Der Sudan, die größte humanitäre Katastrophe der Welt ist. Dagegen ist bei allem, was wir reden und wie furchtbar es ist, der Verlust der Zivilbevölkerung, auch der Kinder, die sterben, numerisch nicht annähernd und auch menschlich wahrzunehmen wie im Sudan. Und wenn man sich anschaut, wer im Sudan mit bezahlten Menschen, die wir früher Söldner genannt haben, diesen Krieg führen, wer den finanziert, da ist alles drin. Das Who is Who. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Russland. Also es ist ein furchtbares 2025 und es wird leider ein furchtbares 2026.
Die Weltordnung ändert sich permanent und die Frage ist, was heißt eigentlich in unseren Zeiten noch Weltordnung? Es ist ja eher eine Unordnung und auf die Strukturen der Vergangenheit ist eigentlich gar kein Verlass mehr.
Die Weltordnung ist seit mehreren Jahren ineffizient. Und was heißt überhaupt Weltordnung? Einerseits haben wir die UNO. Sie ist, so unersetzlich sie ist, eine Lachnummer. Andererseits haben wir drei Weltmächte. Die Doktrin der Weltmächte haben sich aus der Erkenntnis des 20. Jahrhunderts verabschiedet, nämlich eine Welt der Gleichen sein zu wollen. Sie haben uns erklärt, es gilt das Recht des Stärkeren. Das war bei den Chinesen und bei den Russen in ihrer Logik nachvollziehbar. Die Amerikaner haben das auch übrigens immer gelebt. Aber sie waren diejenigen, die doch begriffen haben, dass Kooperation und die Vermeidung von Kriegen, die sich ausbreiten könnten, oberste Priorität haben, obwohl sie selbst Kriege angezettelt haben. Nun haben aber auch die Amerikaner spätestens mit Donald Trump eine Situation hergestellt, die ebenfalls auf die Gewalt setzt, ebenfalls auf die Macht setzt und sich damit aus dieser Doktrin vollkommen verabschiedet. Mit anderen Worten, die alte Welt existiert nicht mehr, die Welt ist in totaler Unruhe. Drei Weltmächte sind teilweise gegnerisch, teilweise in Koalitionen, in diesen Weltverteilungskämpfen eingewebt und eingeweibt. In Europa gibt es nur das Interesse der Russen und nur das Interesse Russlands. Russland ist imperialistisch in Europa und kämpft mit imperialistischen maximalen Mitteln und das ist Krieg. Und jetzt kommen wir zur nächsten Lachnummer, Fangen wir mal mit Deutschland an. Ein Staat, ein Land, das sich immer die Backen aufgeblasen hat, aber in geostrategischen Fragen immer ein Hochstapler geblieben ist. Und eine Europäische Union, die immer sehr stolz ist zu sagen, wir haben 450 Millionen Konsumenten und Bürger. Das mag ja eine Größe sein, nur im Krieg ist das überhaupt keine Größe. Das heißt, wir sind verteidigungsunfähig. Russland wird seinen Krieg fortsetzen. China wird seine Weltinteressen fortsetzen. Stichwort Taiwan. Stichwort Korea, Stichwort die gesamten Wasserrechte, die um China herum eine Rolle spielen. Und Amerika mit Donald Trump wird seine Commedia dell'arte, die eigentlich eine Tragödie für die Welt ist, fortsetzen und versuchen, mit seinen Deals den Universalismus zu zerstören. Übrigens auch eine Weltordnung, die wir gelernt haben, aus dem 19. und 20. Jahrhundert dem Nationalismus entgegenzusetzen. Auch hier kann ich leider 2026 eher voll bewölkt, ab und zu mit Tsunamis und wenn wir Glück haben, mit ein paar sonnigen Tagen beschreiben.
Was heißt das alles für die Großmächte USA, Russland und China? Wie werden die sich formieren, neu vielleicht ausrichten? Oder ist es ein Erfolg, was sie zurzeit betreiben und wir stehen ohnmächtig da und schauen zu?
Dass die Großmächte, und ich nenne nochmal die drei, Amerika, China und Russland, ihre Politik nicht verändern werden nächstes Jahr, ist sicher. Sie sind ja nicht unerfolgreich mit dieser Politik, das darf man ja nicht vergessen. Sie haben aber auch keine Gegnerschaft, die sie befürchten müssten. Noch einmal, die Europäische Union ist eine totale Lehmduck in Außenpolitik. Wir haben viele Nationen, die in der EU sind und die eine konträre Außen- und Verteidigung, geostrategische Politik machen. Schauen Sie sich alleine Ungarn an. Ein Verbündeter des Verbrechers Putin, ein Autokrat, der die Demokratie zerstört hat und immer noch Mitglied der Europäischen Union ist und deswegen stört. Aber Sie können sich auch die Interessen von Frankreich und Deutschland anschauen. Frankreich ist zwar jetzt auch nicht eine große Militärmacht, aber eine Atommacht. Und die französische Armee war immer darauf eingerichtet, auch Auslandseinsätze durchzuführen, währenddessen wir das auch taten, aber das waren Krankenwagen, die wir geschickt haben. Wichtig, aber wir haben nicht mehr zu bieten. Wir diskutieren gerade in Deutschland über einen so seltsamen Aufbau der Bundeswehr und tun schon so, als ob wir dadurch verteidigungsfähig bald sein können. Jeder weiß, 5 bis 10 Jahre ist das Minimum. Und sonst ist nicht viel da. Italien ist stark, Spanien ist stark, aber alles zusammen ist doch keine Antwort auf eine militärische Großmacht wie Russland und Russland weiß das. So, und Amerika hat sich entschieden. Und übrigens nicht nur erst seit Trump, aber mit Trump endgültig. Die europäischen Interessen sind wichtig, aber nicht für uns Amerikaner und nicht in jedem Fall. Und ein Deal mit Putin ist lukrativer vielleicht eines Tages für die Vereinigten Staaten von Amerika, als sich da dauernd an die Ukraine zu hängen. Also ein Deal mit Moskau wäre dann attraktiver und die Europäer sollen sich um sich selbst kümmern. Und China scheint ja momentan so für uns unauffällig und still zu sein. Und hier sehen wir wiederum, wir sind nicht in der Lage, von Ländern wie Schweiz oder andere will ich das gar nicht reden. Was für Lächerlichkeiten sind das denn im Auge von Putin? Ich will von China doch noch mal deutlich sprechen, weil es gibt da eine Komplexität. Und die Komplexität hat ein Ziel, die Zerstörung der Demokratie. Und dass die Amerikaner daran mitwirken über Trump, das ist die Tragödie. Und es kann eine sehr ernsthafte Tragödie werden. Trump macht das, indem er die Tech-Anbieter stärkt, indem er dadurch aber auch die Lüge stärkt, die er selbst jeden Tag als sein Meisterwerk krönt. Wenn diese Lügen wenigstens irgendeinen Witz in sich tragen, nein, sie sind erbärmlich banal, aber vielleicht ist das auch die Wirkung wiederum seiner Lügen. Er verändert gerade die Wissensgesellschaft, die Conditio sine qua non für eine Vernunftsgesellschaft ist, für eine Gesellschaft, die die Affekte nicht in den Vordergrund stellt, die die Wissenschaft in die Zukunft stellt. Das waren die Grundpfeiler übrigens der Aufklärung, der Demokratie. Die bröseln und zerbröseln unter unseren Händen, weil wir auch da so defensiv schwach sind. Und anstatt nur noch und vermehrt in Wissenschaft, Bildung, Schule, Kita zu investieren, scheint das noch nicht angekommen zu sein. Also, es tut mir furchtbar leid. Ich würde ja gerne im Rahmen eines guten Neues Jahres und alles wird besser, mehr gute Laune verbreiten. Die gute Laune, die ich aber verbreiten kann, ist, wir sind die Mehrheit. Noch. Wir leben in Freiheit und Demokratie. Noch. Also wenn wir dann endlich, nachdem wir Glühwein getrunken haben, Tannenbäume dekoriert haben, so getan haben, als unsere Familien perfekt und intakt sind, vielleicht der eine oder andere Skifahren gegangen ist, ohne sich das Bein zu brechen, wenn wir wenigstens dann am 2., 3. Januar unsere gesamte Energie aufgreifen würden, nachdem die Diagnose anerkannt ist und therapeutisch an die Demokratie und ihre Überlebensmöglichkeit unsere Energie einsetzen, dann ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Die Diagnose ist also klar. Es ist aber so eine Frage mit der Therapie. Was wäre denn die und wie übersetzen Sie das auf die Politik, auf die zivilgesellschaftliche Verantwortung? Was ist nötig für die wichtigen Änderungen, die jetzt anstehen sollten?
Also der Patient, Demokratie ist in einigen Ländern auf der Intensivstation. Und auf der Intensivstation wird mit vielen Therapien gearbeitet, die ineinander wiederum eine Stärkung anbieten. Die erste Therapie ist, dass die Regierungschefs und Chefinnen ihrer Länder mit ihrer Bevölkerung offen reden und diese Gefahr auch so aussprechen. Das wird aber nicht reichen, wenn sie ihrerseits nicht entsprechende Maßnahmen ergreifen, die wehtun. Aber wenn ich auf der Intensivstation bin, dann ist der Schmerz der Infusion hinzunehmen für die Rettung des Lebens. Und dasselbe wird hier sein. Wenn wir nicht mit neuen Wegen, neuen Schwerpunkten und schmerzhaften, ja auch Verlusten an Komfort, an Lebensqualität, die wir bisher hatten, eine Übergangszeit neu ausbauen, dann werden wir nicht weiterkommen. Das können wir aber nur schaffen. Denn auch das weiß man, wenn der Patient aktiv mitmacht. Und das bedeutet, dass Millionen Demokraten und Demokratinnen sich ganz unterschiedlich darauf einlassen, sich zu engagieren, ihre private Zeit für die öffentliche demokratische Arbeit einzubringen, was übrigens Millionen Menschen tun. Es geht auch nicht, ohne dass die Demokraten sagen, ohne dabei blind zu bleiben, sondern so in der Demokratie notwendig, die Macht zu kontrollieren, dieser Macht einige Möglichkeiten, Instrumente in die Hand zu geben, die sie sonst nicht geben würden. Das muss verhandelt werden, aber die Verhandlung darf nicht so lange dauern, bis der Patient dann auf dem Friedhof ist. Und die dritte Frage, um die es gehen wird, ist, dass wir endlich lernen, Realitäten wieder in unser Bewusstsein kommen zu lassen. Denn alles, worüber wir jetzt reden, Sie haben es ja selbst gesagt, haben wir schon so oft besprochen, nicht nur wir, viele. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich gebe uns ein Zeitlimit von 4 bis 8 Jahren. In den nächsten 4 bis 8 Jahren, vielleicht werden es 10, wird das Schicksal von Millionen Menschen entschieden. Sie werden entweder in Demokratie und Freiheit leben oder in autoritären Ländern und in Krieg. Es lohnt sich, mitzumachen als Patient und dann fröhlich entlassen zu werden. Wenn man dann die Krankenhaustür aufmacht und man sieht die Sonne, man atmet durch und man weiß, man kann immer noch den Gesundheitsfaktor kritisieren, dann wird es uns gut gehen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.